Willkommen bei Radio Gloria, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auf Augenhöhe mit CEOs. Wir senden heute das Podiumsgespräch anlässlich des Forums christlicher Führungskräfte, gehalten im Kongresszentrum Winterthur. Das konfessionsübergreifende Forum will Verantwortungsträgern und Führungskräften aus Wirtschaft, Politik, Kirche, Erziehungs- und Gesundheitswesen Inspiration, Hoffnung und Lösungsansätze vermitteln. Auf Augenhöhe mit CEOs. CEOs, Chief Executive Officers, auf Deutsch Geschäftsführer, müssen hart im Nehmen sein. Einige setzen daneben bewusst ihre Geberqualitäten ein, indem sie beispielsweise Menschen mit Handicap eine Chance bieten. Wie schaffen Sie es, anstatt Worthülsen echte Wirkung zu entfalten? Bei diesem CEO-Podium zum Thema «Auf Augenhöhe mit CEOs» nahmen teil Pirmin Zurbrücke, Tanja Wuthetsch, Benjamin Regetz und Vince Lehmann. Etwas näher stellen wir den teilnehmenden Referent Pirmin Zurbrücke vor. Pirmin Zurbrücke gehört zu den erfolgreichsten Skirennfahrern aller Zeiten. Nach seiner Karriere begann er mit 27 Jahren von vorne. Nach Engagements bei einem Marketing- und einer Skifirma übernahm er das Hotel seiner Eltern in Saas-Almagell und erwarb ein weiteres in Zermatt. Zudem gründete er eine Familie und wurde Vater von 5 Kindern. Für den heutigen 59-jährigen gläubigen Katholiken blieben in allen Freuden, Ängsten und Nöten die sozialen Werte wichtig.
CEOs haben es geschafft. Sie haben Karriere gemacht, die Leiter aufgestiegen, sind jetzt Chef, haben die letzte verantwortlich, können schalten und walten, wie es nicht passt. Scheinbar. Aber auch sie müssen gewisse Sachen einhalten. Wir reden heute von der ESG, also man muss die Umwelt beachten, Soziale beachten und Governance. Aber mit dem Verwaltungsrat, mit Kunden und mit auch eigenen Werten, eigenen Ideen. Und das wollen wir jetzt nachher spüren. Vor allem auch, was die CEOs da, die auf der Bühne sind, für Sozialunternehmertum machen. Ich tue zuerst alle ein bisschen vorstellen und dann gehen wir zwei Einstiegsfragen ein bisschen vertiefen. Wir fangen mit unserer Frau an. Tanja Wuthetsch war ursprünglich im Private Banking von einer Grossbank, hat dann gewechselt, ist in ein internationales Hilfswerk und vor 10 Jahren ihr eigenes Unternehmen gegründet. Ganz edle Gewürze, die weltweit nachgefragt werden. Zwei Einstiegsfragen für dich. Es gibt leider immer noch viel zu wenig Frauen oder wenig Frauen, die CEO sind. Wie erlebst du das?
Ja, da stimme ich dir absolut zu. Wenn ich in mein Umfeld so ein bisschen schaue, dann kenne ich etwa die ein paar Geschäftsführer, aber relativ wenig Frauen, mit denen ich mich so auf der gleichen Augenhöhe austauschen kann. Das bedauere ich sehr. Auch in der Politik, finde ich, gibt es noch einiges an Nachholbedarf. Aber doch finde ich es schön, die Entwicklung an sich ist positiv. Für mich dünkt es, es ist etwas am Passieren. Es gibt einige Initiativen, die auch laufen, um mehr Frauen in Verwaltungsräte reinzubringen und so weiter. Aber wir haben sicher noch Luft nach oben.
Bist du gerne Chefin?
Ja, ich bin sehr gerne Chefin. Ich finde es total spannend, zum einen Sitz strategisch und operativ meine Firma leiten, weil relativ klein ist. Totale Entscheidungsfreiheit zu haben und vor allem die 25 Menschen, die mir nahe sind, im Alltag zu führen. Ja.
Danke. Dann kommen wir zu eurer ganz Rechten, zum Vince Lehmann. Der 37-jährige ist ausgebildeter Informatiker und Betriebswirtschafter. Er leitet als CEO die Firma Unicodata. Es ist ein IT-Unternehmen aus Münsingen, das sich auch ganz praktisch für Arbeitsintegration einsetzt. Zwei Einstiegsfragen für dich. Bist du auch schon von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern enttäuscht worden und wie bist du mit dem umgegangen?
Ja, ich glaube, ich wurde die ganze Zeit enttäuscht, aber es hat vor allem auch mit mir zusammen mit mir etwas zu tun. Enttäuschen hat ja vom Wort her ist dann die Täuschung weg, oder? Es ist das Entfalt weg, also ist man dann nicht mehr getäuscht. Das hat mit meiner Erwartung oft zu tun. Und ja, das kommt immer wieder vor.
Dann bist du gern Chef?
Ja, sehr. Es ist nicht immer einfach, aber für mich ist es etwas Spannendes, können zu prägen, mit Menschen unterwegs zu sein, mit anderen etwas zu erreichen. Das mache ich sehr gerne.
Merci. Unser dritter Gast ist heute Morgen von Zermatt angereist und wo er dort war vorher, schauen wir zuerst in einem Videoclip. Der Pirmin Zurbriggen würde heissen Wasser in die Eulach tragen. Er ist Olympiasieger, Weltmeister, mehrfacher Weltmeister, mehrfacher Gesamt-Weltcup-Sieger. Er gehört zu den erfolgreichsten Skirennfahrern, die je auf der Erde gelebt haben. Er hat eigentlich eine kurze Karriere gemacht, ist bereits mit 27 zurückgetreten. Er hat ja schon alles gewonnen gehabt und hat dann bei Null müssen anfangen. Er hat zuerst Engagement bei einer Marketing- und bei einer Skifirma. Er ist dann eingestiegen beim Hotel in Saas-Grund bei den Eltern und hat 1998 in Zermatt das eigene Hotel gebaut, das wir hier gesehen haben. Das ist das erste Hotel, das auf der Frontseite nur Fenster hat. Und der Blick aus dem Fenster ist natürlich zum Horu, zum Matterhorn. Der Pirmin Zurbriggen hat auch eine Familie gegründet und ist heute Vater von 5 Kindern. Zwei Stichfragen für dich. Nicht viele Spitzensportler schaffen den Wechsel in die Arbeitswelt. Wie ist dir der Sprung als Unternehmer gelungen?
Ja, das hat, also zuerst mal hallo zusammen miteinander, hoffentlich versteht ihr mich. Aber haben wir die Garantie gegeben, dass das gut sei. Also so rede ich, wenn der Schnabel gewachsen ist. Ja, es ist nicht von heute auf morgen gegangen, das stimmt. Ich habe mit 27 aufgehört und das hat auch den Grund gehabt, genau aus dieser Idee, dass ich euch Zeit habe, mir etwas wieder aufzubauen und euch etwas zu studieren oder besser gesagt meinen Lehrgang machen, in welcher Form dass ich es euch machen kann. So hat das eigentlich also ein bisschen die Tour des Suisse gegeben. Ich bin in Neuenburg, wo ich aufgehört habe, Skifahren gelandet. Ich bin von hier nachher weiter auf Lausanne gegangen und von Lausanne bin ich dann zurück zuerst noch in den elterlichen Hotelbetrieb und bis ich dann schlussendlich das Hotel in Zermatt aufgebaut habe. Und jetzt, wenn ich so den Prozess so anschauen tue, ist das wirklich am Anfang nicht einfach, weil es ich so einfach dargestellt, wenn du Sportler bist, es handelt immer nur um ich bin der Mittelpunkt, ja, du bist der Mittelpunkt. Und plötzlich kehrt das alles zusammen. Und dann musst du eine gewisse Zeit haben, für das zu kehren, dass schlussendlich das Du wichtig ist. Wie wir so sagen, dass der Gast das Wichtigste ist, der Mitmensch das Wichtige wird. Und in der Situation, muss ich sagen, ist jedem gedient, wenn er ein bisschen einen Anlauf hat, wenn ich euch so weitergeben kann als Tipps für andere, dass sich schon Gedanken machen während der Sportkarriere. Mach etwas draus, mach die Vorbereitung. Und jetzt, das ist auch der Grund gewesen, warum dass ich den Schritt nachher gemacht habe, dass ich das Schul- und Sportprojekt angefangen habe, weil wir gesagt haben, ich ein Kind sollte nicht das gleiche erleben, wie ich sicher erlebt habe. Und das wird dann die Möglichkeit geben, eine Vorausarbeit zu machen, eine Grundbasis, weil ich, wenn ich aufgehört Skifahren, ich hatte gar nichts Ahnung, keine Ahnung. Ich bin in das Büro gekommen und dann hat die mir zuerst mal gesagt, das ist jetzt aber ein Computer.
Gut, zum Skiprojekt kommen wir noch. Die zweite Frage ist, bist du heute gern Chef?
Ich bin nie gerne Chef gewesen, weil der Chef ist das Allerobste im Himmel. Aber ja, ich habe immer das Gefühl, ich gehe gerne den Chef holen und irgendwo muss man halt ein bisschen Chef sein. Aber ich denke, wenn du vorne dran stehst, musst du in dem Sinne nicht das Dienliche sein. Und du musst deine Mitarbeiter mit einbeziehen, dass deine Mitarbeiter sehen, ich helfe mit allem, was wir können, machen mit einbeziehen, mit ihnen zusammen und merken, dass wir dann nachher ein Team sind, das schlussendlich Erfolg garantieren muss. Und weil alleine bist schlussendlich gar nichts.
Danke. Kommen wir zum Benjamin Regetz. Als er sich das erste Mal verliebt hat im Leben, war das in einem Computer. Er ist in Untersee, nahe von Interlaken, aufgewachsen, zusammen mit zwei Brüdern. Und im gleichen Haus hatte es auch noch einen Bub gehabt, im gleichen Alter. Und die vier Buben haben es lustig gehabt zusammen. Der eine Bruder ist jetzt im Immobilienbereich, aber die anderen zwei Brüder, also dein Bruder und euer Nachbarsbub, ihr habt zusammen eine IT-Firma gegründet. 1999. Die heisst iSolutions. Du bist ausgebildeter Informatiker und auch dich zwei Einstiegsfragen. Das habe ich vorher noch nie gehört. In eurem Unternehmen tun ihr drei, die es gegründet haben, jedes Jahr ein CEO abwechseln. Wie reagieren da eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen?
Sehr unterschiedlich. Mittlerweile sind es nur noch zwei, ich und mein Bruder schon wechseln. Und die Dauer ist ein bisschen länger geworden, seit zwei Jahren nicht mehr eins, weil wir natürlich auch ein bisschen gewachsen sind. Grundsätzlich kann man sagen, für die meisten ist es nicht ein wahnsinnig grosser Wechsel. Die haben ja nicht jeden Tag zu tun mit dem CEO. Die nehmen das so ein bisschen aus der Distanz wahr. Aber es hat Strahlkraft, oder? Weil die Leute fragen sich, wieso wechseln die? Und das ist eigentlich auch der Sinn dahinter. Oder? Jeder ist ersetzbar, das haben wir gelernt auf unseren Reisejahren. Und es hat natürlich geholfen, das auch vorzumachen, vorzuleben als Vorbild. Und das Zweite ist natürlich, so die engeren Leute, das Management, für die ist schon ein Wechsel, obwohl ich sage mal, der Kern bleibt gleich. Aber der Stil, die Ausprägung, die Schwerpunkte von meinem Bruder zum Beispiel sind schon anders als bei mir. Und da haben die einen etwas mehr zu beißen, die anderen etwas weniger. Aber ich glaube, unter dem Doppelstrich ist es nicht schlecht.
Bist du gerne Chef?
Das ist eine gute Frage. Ich würde es nicht Chef nennen. Chef hat für mich einen Positionscharakter. Oder Chef ist eine Position, die jemand hat. Ich bin gerne Leader. Weil ein Leader ist jeder Mensch. Jeder Mensch muss sich selber mal führen. Das ist die erste Führungsaufgabe, die wir haben. Die Pisten abführen, Pirmin. Oder? Du musst die den Hang abstürzen. Ich habe vorhin gefragt, wie er das gemacht hat. Das hat mich wahnsinnig interessiert. Was hast du gedacht auf der Fahrt? Könnt ihr mir selber fragen. Das ist eine spannende Antwort, die da zurückkommt. Und darum, selber führen muss man sich. Und das ist, was mich begeistert als Leader, ist, dass man Leute befähigen kann. Dass man Leute in Leute investieren kann, dass sie über sich herauswachsen können.
Gut, wir kommen zum ersten Thema, das wir austauschen wollen. Das ist natürlich naheliegend soziales Unternehmertum. Es gibt ja viele Beweggründe, um für sich Menschen einzusetzen. Das kann die Weltanschauung sein, die Religion, eine persönliche Betroffenheit, die wir schon gehört haben, in der eigenen Lebensgeschichte. Und ganz andere Faktoren. Wir fangen an mit der Firma Würzmeister an und schauen zuerst dazu einen Videoclip.
Hallo zusammen, mein Name ist Tanja und ich bin Geschäftsführerin von Würzmeister. Also da sind wir jetzt im Büro. Hier sehen wir, wie ich am Arbeiten bin. Ich habe einen Stehtisch, das gefällt mir sehr gut. Ich sehe hier immer gerade raus, wenn ein Kunde reinkommt. Ich höre auch, was hier läuft. Hier neben mir ist plötzlich für die Lehrtochter. Schon vor zwei Jahren haben wir jemanden angefangen auszubilden, der jetzt abgeschlossen hat, diesen Sommer. Und auf ihn folgt jetzt eine neue Lehrtochter. Sie ist knapp 30. Meine grösste Motivation ist, der Ferientag an einen Ort zu kommen, wo ich mich wohlfühle, wo ich von Menschen umgebe, die es eigentlich gerade nicht so einfach haben. Aber ich darf ihnen einen Ort bieten, wo sie frei sein dürfen, Mensch sein dürfen, dass so viel einfach bei uns Raum hat. Und sie dürfen stärken, fördern und begleiten in einer schwierigen Zeit.
Tanja, du warst im Private Banking bei der UBS, hast da reiche Kunden beraten, wie sie noch reicher werden können, kannst selber viel Geld verdienen, hast eine Karriere machen können. Hast aber irgendwann beschlossen, deine Ressourcen direkt für Menschen einzusetzen. Kannst du etwas uns erzählen von dem Prozess, der damals bei dir abgegangen ist?
Ja, gerne. Habe ich Gott noch nicht gekannt, als ich auf der Bank gearbeitet habe. Ich versuche es zusammenzufassen durch ein Wunder. Ich konnte vier Jahre nicht mehr laufen, ich hatte eine Knochenkrankheit. Und dann bin ich über Nacht geheilt worden. Mit 21 hat mir Gott angefangen zu suchen und auch gefunden. Und dann habe ich Gott gefragt, was möchtest du, was ich tue? Was ist dein Plan oder so? Und es war irgendwie so, wenn Gott gesagt hätte, wenn das Geld keine Rolle spielt, für was schlägt dein Herz? Und ich habe gemerkt, das schlägt nicht, Millionäre reicher zu machen. Ich habe zwar den Job toll gefunden, ich konnte jeden Tag Spanisch reden, es war ein tolles Team, ich habe viel gelernt. Aber ich habe gemerkt, der gröbere Sinn, der grössere Sinn war nicht so da gewesen. Und dann war klar, ich will gerade ins andere gehen. Also bin ich jetzt in die Pharma gegangen oder irgendwo anders, es wäre immer um Profitmaximierung gegangen. Und ich habe gemerkt, ich würde gerne im weitesten Sinn Menschen helfen, Menschen befähigen. Und so bin ich dann zum Hilfswerk gekommen. Genau.
Und dann vor 10 Jahren, aus einer Notwirtschaft heraus, hast du Würzmeister gegründet. Das wird heute in über 70 Ländern vertrieben, bis nach Hongkong. Und du sagst, eigentlich der grösste Erfolg für dich sind aber nicht all die Produkte, die schönen Würzmischungen, sondern die 25 Mitarbeitenden, die du heute betreust. Wie sieht so der Alltag aus? Wie läuft das ab?
Also wichtig zum Verstehen ist, dass ich eigentlich ausschließlich Menschen bei mir habe, die nicht so belastbar sind, die nicht könnten, unbedingt im ersten Arbeitsmarkt arbeiten. Das heisst, sie kommen alle gestaffelt. Die eine, die Leiterin Manufaktur, kommt früh, zwischen 6 und 7 Uhr morgens. Sie gibt gerade Gas, sie bleibt dafür dann nicht so lange. Die Lehrtochter kommt als zweite, etwa um 4:15 Uhr. Und dann trudeln die anderen irgendwo ein, zwischen 8:30, 9:00, 10:00, 11:00, je nachdem. Ich habe sehr viele Menschen auch mit psychischen Problemen, die starke Medikamente nehmen müssen, die am Morgen nicht so aufmögen. Und die Idee ist eigentlich, dass ich Menschen auffangen kann, die in anderen klassischen Geschützerprogrammen keinen Platz haben, weil die Strukturen nicht genug flexibel sind für sie. Und die Idee ist bei mir, dass wie jeder kann kommen, bei dem Pensum, wie er will und wenn er will. Man hat schon dann eine Abmachung, dass man weiss, der kommt immer um 11 Uhr, der kommt immer um 9 Uhr, plus minus. Dass sie auch eine Struktur haben und irgendetwas, wo sie haben. Aber doch, dass es so flexibel ist, dass für ihre Umstände, wenn sie eben noch Therapien haben und alle möglichen Sachen nebenan, dass es wie einfach reinpasst. Und der wichtigste Teil ist eigentlich eben die Gemeinschaft, die wir haben. Die haben kurz gesehen, wie wir zusammen zu Mittag gegessen haben. Das ist jeden Tag so. Es wird jeden Tag gekocht miteinander und alle essen zusammen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Teil. Auch für die Menschen, die sonst viel allein sind, am Abend kaum mehr etwas Gescheites essen, meistens ein Stückchen Brot. Und da gibt es wirklich immer eine gesunde Mahlzeit und Gespräche.
Das klingt alles jetzt wahnsinnig harmonisch. Gibt es auch mal kritische oder schwierige Situationen?
Ja, selbstverständlich. In diesen 10 Jahren hatte ich etwa die schon Leute gehabt. Also jetzt haben gerade jemanden, der ist schon 2-mal schwer abgestürzt im Spital, gewesen, im Koma gelandet. Man hat nicht gewusst, ob er überlebt. Jetzt hat er wieder einen Absturz gehabt. Wird sie uns zu Hause verlieren? Wo man nicht wissen, wie es dort weitergeht, muss man wieder ins Heilsarmeeheim zurück. Wir haben gerade eine Frau, die ist gerade im Moment im Spital, wird operiert. Ja, jemand anderes ist wegen Rückenproblemen seit 4 Monaten zu Hause. Also ich kann natürlich ständig, also es ist jeden Tag anders. Ich weiss nie, wer wirklich kommen kann arbeiten, wer wird da sein, wer nicht, wer sich abmeldet. Das ist etwas, was einfach menschlich dir einfach leid tut, die vielen Schicksale, die Menschen, die meistens gebeutelt sind und wie nicht nur etwas haben, sie haben meistens dann gerade 2, 3, 4 Sachen genug für mehrere Leben eigentlich, die sie aushalten müssen. Wie so Kämpfe im Alltag. Aber das Schöne ist halt, dass sie wie kommen und merken, da werden sie gedreht und sie können sich selber sein und sie haben nicht den Druck nicht.
Jetzt, du stellst das Wohlbefinden von deinen Mitarbeitern voll ins Zentrum und nicht Profitmaximierung. Geht das wirtschaftlich auf?
Bis jetzt noch nicht ganz. Also ich selber habe noch weniger Lohn als meine Mitarbeitenden. Das ist halt, weil es auch nie so das Ziel war. Eigentlich haben wir nur als Hobby angefangen und überhaupt nicht geplant, dass das so gross wird. Wie es jetzt. Also es ist immer noch klein, aber für mich ist das irgendwie schon gross, wenn sie in der Stube angefangen hat und jetzt hast du all die Läden und eben 25 Leute ist doch etwas gegangen. Es geht noch nicht ganz auf, aber wir sind stark am Wachsen und ich bin überzeugt, wir werden bald dort ankommen, wo es wirklich auch ganz aufgeht. Aber das Wichtigste ist für mich einfach die Freude, die es generiert und die Menschen, die ich unterstützen kann. Und eben doch auch können schon Arbeitsplätze schaffen. Also das Film ist leider schon 1 Jahr alt. Inzwischen habe ich noch eine 2. Lehrtochter. Genau, also es ist einiges am Gehen.
Danke. Was die Firma Unicodata, die der Vince Lehmann CEO ist, macht, sehen wir im nächsten Videoclip.
Unsere Kunden leisten Erstaunliches. Sie pflegen die Tradition und schaffen Neues. Für sie ist nur das Beste gut genug. Und egal was passiert, Sie stehen uns immer zur Seite. Sie legen die Fundamente für Generationen und tragen uns hoch hinaus. Unsere Kunden bewegen Großes und wir mit ihnen. Jeden Tag. Wir halten ihnen den Rücken frei, damit sie Zeit haben für die wichtigen Dinge.
Vince, dein Schwiegervater, hat das Unternehmen Unicodata gegründet 1991 und irgendwann hat er dich gefragt, ob du nicht auch möchtest einsteigen. Du bist aber dort an dem Moment völlig noch jemand anders gestanden im Leben. Kannst du uns etwas erzählen davon?
Gerne. Ich habe ursprünglich eine Informatikerlehre gemacht, bin aber nach der Lehre Klimakurat und mit meiner Frau ganz in eine andere Welt eingestiegen. Wir sind etwa 4 Jahre sind wir mit Jugend mit einer Mission unterwegs gewesen, haben geholfen, ein neues Zentrum aufzubauen und das ist unsere Welt gewesen. Und so ist es plötzlich gekommen, dass vor 12, 13 Jahren der Schwiegervater ist gekommen und hat gesagt, ja, und was machen wir jetzt mit dem Geschäft, wenn so die Zeit weiterläuft? Und das war für mich sehr schwierige Frage gewesen, schlussendlich die Frage, ja, ob ich vielleicht Interesse hätte, ins Geschäft einzusteigen. Und ich habe mir überlegt, ja, warum ist es eine schwierige Frage für mich? Und ich bin zum Schluss gekommen, es war besonders schwierig gewesen, weil in der Zeit, wo wir mit Jugend mit einer Mission dran waren, haben wir einen christlichen Leistungsnachweis gehabt. Wir konnten schön die guten Taten, die man hat können messen und die Leben, die man positiv hat, können beeinflussen. Das ist wie gerade da gewesen und das hat ein gutes Gefühl gegeben. Und der Gedanke, plötzlich so ins Business einzusteigen, auf den ersten Gedanken eigentlich nicht so christlich und nicht so wertvoll könnte sein, hat uns herausgefordert. Ja.
Ihr möchtet jetzt so IT-Lösungen, externe Lösungen, für ein Spital zum Beispiel, tun ja die ganze IT-Struktur, die extern lösen, sind ja so Problemlöser, typische Problemlöser.
Ja, das könnte man so sagen, genau. Man hat im Video gesehen, was wir eigentlich machen, ist fragen wir uns manchmal selber, was wir machen, ist nicht so spektakulär eigentlich, aber wir machen das hinter den Kulissen, für dass unsere Kunden ihr Kerngeschäft können betreiben. Und das ist zum Beispiel bei einem Spital, alle Applikationen betreiben, Daten zur Verfügung stellen, sicherstellen, dass die Daten sicher sind, dass die Zugriffe immer funktionieren. Also eigentlich alles, was hinter den Kulissen passiert, für das ein Unternehmen heutzutage mit den digitalen Mitteln kann funktionieren.
Jetzt, ihr möchtet euch für Arbeitsintegration stark. Mehrere Mitarbeiter für euch sind psychisch bedingt nur leistungsfähig. Mhm. Und trotzdem haben sie eingestellt und wir sind jetzt das letzte Jahr zum dritten Mal sogar schon mit dem Berner Sozialstern ausgezeichnet worden. Kannst du etwas erzählen, wieso die Auszeichnung außergewöhnlich ist?
Ja, also es war zum zweiten Mal. Genau, aber das ist besonders speziell, weil der darf nur nach 10 Jahren wieder darf man mit dem Preis ausgezeichnet werden. Und das ist für mich persönlich auch sehr speziell gewesen, weil wir vor 2,5 Jahren die Nachfolgeregelung im Geschäft haben vollzogen. Der Schwiegervater hat einen kleinen Schritt zurück gemacht und hat mir und dem Geschäftsleitungsteam die Verantwortung übergeben für das Unternehmen. Und als wir den Preis haben bekommen, ist für mich so ein Moment gewesen, wo ich kann sagen, yes, wir haben das Unternehmen mit diesen Werten, mit dem Fundament, das darauf aufgebaut ist worden, haben wir können weitertragen. Also es lebt weiter, etwas, was mir persönlich wichtig war. Und wir haben Anerkennung für das bekommen. Darum ist das eine spezielle Auszeichnung auch gewesen. Genau.
Jetzt, Soziales Handeln zeigt sich im Umgang mit den Mitarbeitern, also auch mit allen. Jetzt gibt es immer die Leute, die haben mal eine Krise im Geschäft oder privat. Wie gehst du als CEO mit dem um?
Ja, das ist bei uns fast ein bisschen normal. Das bin ich oft jetzt gefragt worden, aber was ist denn bei euch anders oder was macht das aus? So der soziale Teil von eurem Unternehmertum. Klar, wir sind Privatwirtschaft, das muss funktionieren. Wir müssen Gewinn schreiben, irgendwie, dass wir überhaupt können funktionieren können. Aber dass wir Leute haben, die wir bewusst einen Platz geben bei uns, die mal Schwäche werden müssen zeigen, weil sie irgendeine Begebenheit haben in ihrem Leben, wo sie in eine Situation gebracht haben, wo sie nicht ganz die Leistung immer abrufen können, die vielleicht jemand anders kann, hat unsere Kultur verändert im Unternehmen. Das heisst, ich bin überzeugt, dass dank dem, dass wir mit Leuten arbeiten, die mal unzuverlässig sind, mal eben weniger Leistung erbringen oder 40 Mal im Tag rausgehen rauchen oder was es ist, dass wir mit dem können umgehen, dass unsere Teams mit dem können umgehen und sensibilisiert sind, bin ich überzeugt, dass es dazu führt, dass wenn jemand sonst im Team, der sonst gesungen ist, auch mal eine schwierige Situation hat, dass wir anders damit umgehen, dank dem, dass wir einfach Tag ein, Tag aus mit dem konfrontiert sind.
Pirmin, du holst häufig deine Gäste am Bahnhof Zermatt mit dem Elektrowagen ab. Ist das ein PR-Gag oder wie verstehst du deine Rolle als Unternehmer?
Ich sage immer, ich bin der Portugies Nummer 1. das ist ja nicht schlecht. So bin ich ein bisschen der Allrounder für alles. Nein, das ist so mit uns. Wir haben ein kleines Hotel und wir können in der Form ja, nicht gerade den Portier so leisten, dass wir jedes ein bisschen machen. Dann mache ich das einen grossen Teil. Das ist ein paar Mal in der Bühne, das ist sogar meine Frau. Und mit dem Service ist es so, und Zermatt holen wir alle mit dem Elektro ab. Das ist von dem her ein bisschen komplizierter, aber auf der anderen Seite macht es auch, wenn du auf den Bahnhof kommst oder auf Zermatt kommst, es fängt eine andere Welt an. Und ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen die Chance, wenn man in der Richtung sieht, man kann sich anders begrüßen. Und ich mache das euch sehr gerne. Sie sind ein bisschen überrascht, manchmal sehr. Aber ich bin dann nicht gerade immer der gepflegste Sport Portugies in der Form. Ich gehe manchmal sehr mit Jeans holen, wie Nogli, wenn ich heute hier sitze. Aber ja, das ist so ein Standbein, was sich automatisch ergeben hat mit unserem Betrieb. Wir haben halt nur 24 Betten.
3 Jahre nachdem du das Hotel aufgebaut hast, hast du ein riesiges Projekt lanciert, wo du gemerkt hast, in der Schule wird zu wenig Sport gemacht und es gibt zu wenig Skinachwuchs. Von 2002, während 15 Jahren, hast du den Skisport gefördert und mir gesagt, das muss man im Wallis anfangen. Ja. Die Firma Zubrücken, wenn wir jetzt den nicht haben, dann können wir es vergessen. Mhm. Erzähl etwas von dem Projekt, bitte.
Ja, ich habe ja gesehen, als ich aufgehört habe, ist meine Schwester weitergefahren mit dem Skisport. Nachher ist der Silvan Zubrücken gekommen, der Berto, der Albrecht, Dani und die alle zusammen. Und die haben alle auf Österreich müssen in die Schule gehen. Und damit könnt eben eine Ausbildung weitermachen. Und sobald dass du dein eigenes Kind hast und euch etwas an Sport machen wollt, wie es uns ein bisschen drin ging, fast du wirklich auf das Mal darauf Gedanken machen und gesagt, ja, ist das möglich, dass wir in der Schweiz kein Fundament haben, dass wir den Sport und die Schule in einem Bereich zusammenbringen, was machbar ist. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt lass ich das nochmal studieren. Wir haben eine Studie gemacht, wir haben ein Konzept gemacht. Ich bin auf Österreich gegangen, bin auf Deutschland gegangen, bin auf Italien gegangen, bin auf Frankreich gegangen. Ich habe mit diesen Leuten Kontakt gehabt. Wie ist das alles möglich? Ich habe das Schulsystem angefangen zu studieren. Und bin dann schlussendlich auf Swisscom und auf den Regionalverband zugegangen und gesagt, hier habt ihr ein Konzept in der Hand, wir sollten in die Richtung arbeiten. Damit das wirklich auch die Verantwortung, wenn, was ich gerade vorhin gesagt habe, wenn man die Athleten wenn man mal aufhört, die haben das euch ein bisschen etwas in der Hand, haben, das kann weitergehen. Und wenn wir heute zählen, wenn wir jetzt sagen, von 100 Athleten, die du in einer Sportschule hast, in einem Zentrum, dann kommt vielleicht 3 in die Spitze. Und dann müssen wir sagen, du hast schon viel Glück mit 3. Also was machst du mit den 97 anderen? Und das ist wichtig und das ist mir auch ins Herz gewachsen. Und dann hat der Ski gesagt, wenn nicht du das packst, dann bringen wir das nicht zusammen. Ich habe probiert, als Türöffner da zu sein, bin mit dem Staatsrat und den Leuten zusammengekommen und Gott sei Dank haben die mich unterstützt. Es war so, gewesen, dass wir in diesen Jahren, und das war Anfang der 2000er Jahre, keinen richtigen Sportunterricht mehr hatten in den Schulen. Man hat also von Skifahren haben wir bald nicht mehr geredet, weil alle gesagt haben, kein Mensch nimmt Verantwortung. Wenn etwas passiert, wer übernimmt die Verantwortung? Und so hat der Lehrer gesagt, nein, das mache ich nicht mehr. Da hat man kein Rennen mehr gemacht, kein Schülerrennen mehr, man hat keine Woche gemacht, die Skischulwoche in der Form, man hat einfach alles lassen. Mit diesem Projekt haben wir das wieder ein bisschen lassieren, dass ich Athleten, die in diesen Stützpunkten sind, wir haben diesen Stützpunkten gesagt, dass die sogar in den herkömmlichen Schulen das machen können. Und dass man damit in Bewegung bringt, wieder, dass man eine gewisse Verantwortung bringen kann, wenn man die richtige Organisation aufstellen tut. Und wir haben den Trainer sehr nach der Schule gesetzt. Und die Schüler haben mit dem direkt zusammengeschafft und haben wir immer so schauen, dass der Staat das unterstützt. Und der Staat hat hier gesagt, der Kanton Wallis, hat gesagt, wir im Wallis, wenn wir nicht mehr den Skisport unterstützen, dann wissen wir nicht mehr, was wir selber unterstützen. Und das war mein Glück, gewesen, dass da viele Staatsräte gesagt haben, jawohl, wir machen das mit. Und so bin ich dann da drin gewachsen, auch in der Form vom Kanton Wallis über die Sportschulfabrik. Wir haben das ganze Konzept zusammengestellt, nachher, was Engelberg ist, Davos und Brieg, wo man schweizerisch das sollte abdecken, wie wir das sollte machen. Und ja, es war spannend gewesen, zu schauen, wie sich das alles entwickelt, wie sich das hat einen Kampf gegeben am Anfang, wie verrückt, dass sich das gestaltet hat. Ich habe dir das mal Markus gesagt am Anfang. Meine Bub, der Elia, ist Jahrgang 1990 und er war gerade 12-Jähriger, als wir mit dem angefangen haben, wo wir frei bekommen haben von dem Kanton, damit wir die Stundentraining rausnehmen können, zu einer Normalschule, hat das nur Krieg gegeben unter den Schülern, nur Theater gegeben unter dem Lehrervolk. Richtige, wirklich, also ganz schlimm gewesen. Und es ist so weit gegangen, dass sie sogar handtätig geworden sind. Und Gott sei Dank hat er das nach einem Jahr aufgehört, was sie plötzlich gemerkt haben, es macht Sinn, was die da machen. He?
Genau, du weißt aus dem eigenen Leben, was es heisst, als Kind gefördert werden. Für die ganze soziale Entwicklung hat Sport einfach extrem gute Eigenschaften.
Ja, absolut. In meinem Sport ist der in einem kurzen Zeitsegment lernst du, was Erfolg ist und Misserfolg ist, ob das im Kleinen ist oder im Grossen ist. Jeder lernt damit etwas mit und etwas, was wichtig ist, und das kennt man immer viel in einem gesunden Körper, einen gesunden Geist, das bringt etwas mit. Das ist schon so. Und was mir noch viel mehr frei gemacht hat, ist, wenn ich dann nachher sehe, in der Sportschule in Brieg, wo das Gymnasiumstufe ist, wo so Jugendliche da sind, vom 15. 16. Lebensjahr, kommt gerade darauf an, wenn sie in die Schule gestiegen sind, bis zum 22. Lebensjahr, was so eine Phase ist, eine schwierige Phase ist, wo die Athleten sich so engagiert haben. Und ich musste dann nachher sagen, ich kann jedem Unternehmer so einen Athlet sofort weitergeben, dass sie sagen, hab keine Angst, der pusht, wenn der kommt, der, oder das Make-up, pardon, Entschuldigung, weil der früher nicht vermindert, müssen wir heute aufpassen. Die sind sofort bereit und die kannst Einsatz, die kannst wirklich brauchen. Die Leute sind wirklich mit Bereitschaft da zum Engagement. Und das ist von dem her schon eine gewohnte Sache.
Wir haben heute Morgen im Referat gehört, dass die Übergabe vom Unternehmen an die nächste Generation sehr anspruchsvoll ist, sehr unterschiedliche juristische Formen kann haben. Bei dir sind schon ein paar Kinder, ich weiß nicht mal wie manches, schon eingestiegen im Hotel. Selber gehst du Richtung 60 zu. Hast du schon etwas überlegt Richtung Nachfolgerplanung?
Ja, ich komme auch älter, ja. Aber es ist schon so. Ja, wir haben das eigentlich so ein bisschen probiert zu leben. Einfach. Ist es Geschäft, ist die Arbeit mit Freude auszuführen. Und hat gemerkt, wie wichtig das ist, dass man das in positiven Gedanken gegenüber den Kindern weitergibt. Ich bin Präsident von der Bergbahn vom Soestal und habe plötzlich gemerkt, wie, wie das so dramatische Auswirkungen auf das Mal hatte, wo Eltern, wo Hotelbetriebe gesagt haben, mein Kind, ja, kein Hotel, um Gottes Willen, nein, das ist ja eine Arbeit, das ist eine Arbeit, das ist so viel Arbeit. Oder? Ja, wenn man so tut, dann kann man nicht unbedingt eine Begeisterung auslesen. Und was ist passiert? 10 Hotels sind verkauft in der Zwischenzeit in Saas-Fee, leider in Ausland, aber es ist jetzt mal so. Aber das ist ein wichtiger Punkt, dass man kann, dass man, wenn man sich gut organisiert, muss man nicht meinen, man muss 24 Stunden da sein. Das ist eine Form von der Organisation. Und ich kann nicht mich auffressen von den Leuten in der Form, dass ich meine, ich muss immer ständig für alles da sein. Ich glaube, das geht jedem Chef so. Die müssen euch für 3 Wochen übergeben, den Angestellten, die da sind. Und das haben wir probiert, euch in dem Sinn zu machen, gegenüber einem Kind. Und haben die probiert, euch so früh wie möglich zu sagen, hättest du mal Zeit, ein paar Stunden bei euch zu helfen. Das fängt mit ganz einfach an, Sachen, komm mir mal den Rasen mähen für ein Hotel. Oder ich mache mir mal einen Service, gehst mir, wie ich vorhin gesagt habe, du hast mir die Leute geholt auf den Bahnhof oder so ganz kleine Schritte. Und dann plötzlich hast du gemerkt, oh, das ist ja ganz cool. Und der Elia, der Älteste, der macht heute das Restaurant Paradise oben an, im Bergrestaurant, führt das mit seiner Frau. Der Pirmin, der Zweite, macht jetzt im Moment ist mit diesem Hotel, die Maria auch. Und jetzt haben sie selber ein neues Ziel, ein Objekt, weiter in Zermatt selber zu machen. Und das heisst, das ist so, fast so fließend gegangen. Und ich kann nur dem Herrgott danken, dass das alles so gut gegangen ist. Weil schlussendlich, irgendwann brauchst du eine gewisse Hilfe. Wir können alles meinen, so gut wie möglich alles zu organisieren. Es ist nicht machbar, wenn wir nicht helfen vom Herrgott. Der Herrgott ist die Basis in der Form, zum zu schauen, was für eine Gesellschaft das deine Kinder geraten. Wie werden das alles aufgehen? Wenn wir Sport gemacht haben, es ist keine Garantie, dass irgendwie noch etwas normal weitergeht. Also das heisst, du musst irgendwann dankbar sein, wenn alles so in der Form geht. Und ich müsste jetzt sagen, ja, im Moment sieht es gut aus. Ich hoffe, dass mit den jüngeren 2, ich habe ja 5 Kinder, dass das auch wieder so weitergeht und dass wir der eine oder andere ein bisschen mit Hilfe der Familie, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil wir miteinander sagen, die Familie soll den anderen helfen. Jeder soll den anderen helfen und wenn er eine ganz andere Form von einem Geschäft hat, helfen wir. Das ist wichtig. Nicht, dass man das Gefühl hat, nur das gibt. Das ist ein Punkt.
Jetzt haben wir da einige Sportfans unter uns und ich klammere noch schnell eine Frage, wenn du erlaubst.
Ja.
Ist der Marco oder Matt der neue Pirmin Zurbriggen?
Das ist nicht der erste, der so gefliegt hat. Das ist so, ich habe den Morgen als junger Bübler kennen und musste feststellen, dass er sehr, sehr viele Sachen, wie ich jetzt 30 Jahre zurückschaue, oder sehr viele so, wie soll ich das sagen, Elemente oder Sachen mitbringt, wie ich das euch mit verkommen habe, geschenkt verkommen habe. Und der Marco bringt das sehr, sehr ähnlich mit. Das sind Reaktionen, wie du vorher gesagt hast. Wie bist du imstande, so mit dem Limit zu fahren der Zeit? Ich habe gesagt, hey, heute kann ich mir das nicht mehr vorstellen, was ich damals mal gemacht habe. Aber wenn ich den Marco sehe, dann bringt er das mit sich. Was andere schon würde so langsam schon lange den Hebel anziehen, um zu sagen, jetzt muss ich Gas draus nehmen, sonst spocke ich das nicht. Dann ist der Marco einfach fähig, nochmal einen Zacken drauf zu legen. Und dann bringt er einfach Sachen zu Weg, die die anderen nicht zu Weg bringt. Und jetzt kommt der Hammer. Für ihn selber ist das nie ein Risikogefühl. Und das habe ich heute gehabt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich sei so über dem Risiko aus. Und das bringt er euch mit. Und das ist so ein Element, das er und ich sehr ähnlich haben. Wobei der Marco, und jetzt muss ich etwas sagen, mein ältester der Bub, der Elia, ist mit dem Marco immer im Zimmer gewesen. Und dann haben wir gesagt, Pirmin, der Marco ist ein Papa, der Marco ist einfach ein ungläubiger Typ. Und ich sage, wieso? Und ich sage, auch nur wenn der Fehler macht, dann ist immer noch schneller ohne. Ich kann keinen Fehler machen, dann ist immer noch schneller. Das war für den Elia demoralisierend, aber es war ein super Zeichen gewesen. Und darum haben wir schon gedacht, ja, der Bursch, wenn er gesund bleibt, und das ist die Gesundheit, ist die Voraussetzung, der wird da ganz sicher ein super Resultat bringen. Gott sei Dank ist jetzt so, ja.
Danke. Wieso Eisolution von Benjamin Reget so eine coole Firma ist, sehen wir im nächsten Videoclip. We'll be right back. Benjamin, das Video scheint jetzt wenig mit dem Alltag von der IT-Firma zu tun. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Ja, wir haben viel geschafft dort, wie man sieht, oder? Das war das Beach Bootcamp in Barcelona. Wir sind diesen Sommer, also im Juni, als ganze Crew auf Barcelona. Wir haben Standort in Barcelona aufgebaut und haben gesagt, wir haben immer so ein Snowbootcamp durchgeführt in einer Skiregion, in Davos, in Zermatt. Jahrelang sind wir in Zermatt gewesen, bis es zu gross war für das schöne Hotel, wo wir gegangen sind. Dort. Dann haben wir gezügelt auf Davos. Und das war immer ein Snowbootcamp gewesen, also im Schnee. Und wir haben immer einen Traum gehabt, das ist von einem Mitarbeiter gekommen, dass wir mal so ein Bootcamp am Beach durchführen. Und das ist das, was wir da kurz gesehen haben, das ist das, was wir jetzt diesen Sommer gemacht haben. Und da haben wir auch so geschafft. Das haben sie vielleicht ein bisschen weniger in Fokus gesetzt vom Video. Aber wir haben so einen Hackathon gemacht, einen Business-Hackathon, wo wir eigentlich in so interdisziplinären Teams ein Kundenproblem von Kunden von uns haben, probiert zu lösen.
Jetzt, wir sind führende Microsoft-Partner, haben jetzt inzwischen 200 Mitarbeiter an den Standorten in Bern, Basel, Zürich und eben Barcelona. Wir haben etwa 300 Kunden und wir sind das letzte Jahr ausgezeichnet worden als Great Place to Work, also als grossartiger Platz zum Arbeiten. Kannst du etwas erzählen, wieso die Leute gerne bei euch arbeiten?
Wir haben die tiefe Überzeugung, dass Menschen spüren Echtheit, Authentizität. Das hat man schon als Kind, merkt man das sehr schnell. Ist etwas echt? Ist eine Situation echt? Ist da viel Fassade? Und wenn man so aus dem Kindheitsalter rauskommt, geht das ein bisschen weg. Man lernt Fassaden aufsetzen, Smartface, gescheit sein, gescheite Antworten geben. Und wir haben probiert, das in unserer Kultur ganz anders zu verankern. Also Echtheit und Authentizität sind ganz zentrale Werte. Und du kannst zu uns kommen und sein, wie du bist. Und die Leute sind anders, oder? Wenn wir heute von Inclusion reden und Diversity, das leben wir schon lange. Wirklich auf dem, sage ich mal, auf dem Alltagswert. Dass du mit einer Idee vielleicht kannst kommen in ein Meeting rein, wo unorthodox ist, oder dass du vielleicht auch ganz einen anderen Lebensstil pflegst, als das andere machen. Und ich denke, das ist so ein Rahmen, der Menschen begeistert und in dem Sinne können sie sich auch entfalten. Wenn die Fassade mal gefallen ist, oder Google hat eine Studie gemacht, intern, Google intern, wo sie geschaut haben, welches sind eigentlich die erfolgreichsten Teams? Was ist das Setup? Was muss gegeben sein, dass ein Team erfolgreich ist? Google intern. Und haben herausgefunden, es ist nicht Diversität vom Team, verschiedene Rassen, unterschiedliche Ausbildungen, Kulturen. Es ist der Trust-Level, das Vertrauen innerhalb des Teams, dass wenn eine Person beispielsweise in einem Team von 6 Leuten redet die ganze Zeit von FNL. Und du hast noch nie von FNL gehört, du hast keine Ahnung, was FNL ist. Hast du den Mumm zu fragen, du, was ist eigentlich FNL? Und wenn diese Situation gegeben ist, wenn du das darfst fragen, ohne dass du dumm dastehst, dann ist quasi die Kultur gegeben, wo Teams in die Performance-Zone kommen. Und das ist das, was wir probieren, als Grundkultur zu schaffen, wo Menschen sich entfalten können. Und das erleben wir sehr, sehr gut.
In der Gründungsphase hat iSolutions Kontakt gehabt, bis in Silicon Valley, und ihr wollt die nächste Wahnsinns-Welterfindung machen und sehr viele kommerzielle Ziele gehabt. Dann hat er aber euch drei Gründer das Versprechen gegeben. Eines, glaube ich, das alle uns auch würde gerne versprechen, das dann dein soziale Denken gefördert hat. Erzähl etwas uns von dem Versprechen und von deinem Erlebnis dabei.
Also ich nehme an, du gehst auf das Reisen. Ja. Ja. Also wir haben mit Wahnsinnsambitionen gestartet. Das war 1999 auch nicht eine Kunst gewesen, oder? 1999 war die Goldgräberstimmung im Internet. Der Internet-Hype, Dotcom-Bubble. Und dann war man eigentlich schon Millionär gewesen, wenn man die zwei Worte im digitalen Raum zusammen fehlerlos schreiben konnte. Das war schon eine gute Voraussetzung gewesen, für eine Börse zu gehen, oder? Das war die Situation gewesen. Und in der haben wir gestartet, also mit gewaltigen Ambitionen. Der Times Square war das Ziel gewesen. Unser Ziel war immer gewesen, ein Billboard, so eine Werbetafel am Times Square hängen zu haben. An dem arbeiten wir immer noch. Aber es haben es noch nicht ganz geschafft. Barcelona ist schon ein bisschen näher an New York. Aber die Ambition ist immer noch da. Und dann haben wir natürlich wahnsinnig viel geschafft. Ist ja klar. Und haben das Ziel verfolgt und sind ganz viel gescheitert. Der Dotcom-Hype, oder die Bubble ist geplatzt. Wir sind voll in die Wand gefahren. Wir haben ein Abenteuer gemacht im Silicon Valley mit einem Social Network. Sind voll in die Wand gefahren, nach Jahren investieren. Und dann haben wir zueinander gesagt, weil wir so viel geschafft haben und unsere Kollegen haben gut bezahlte Jobs gehabt bei grossen, namhaften Firmen und haben wesentlich weniger gearbeitet, haben wir gesagt, wenn es mal möglich ist und es ein bisschen läuft, darf jeder ein Jahr reisen. Jeder kann einfach ein Jahr Auszeit nehmen und die zwei anderen schauen, dass es weitergeht. Ich bin dann gereist in 2007 nach Südamerika, ein Jahr der war, fast nicht mehr zurückgekommen, wenn ich das Versprechen eben nicht hätte gegeben, das war ein Deal, man kommt zurück. dann wäre ich, im Juni 2008 wäre ich nicht mehr zurückgekommen. Ich habe Südamerika so gepackt, die Lebensfreude dort. Aber ich bin dann zurückgekommen und was habe ich festgestellt? Oder? Wenn du das Jahr gehst, reisen, stellst du fest, so die ersten Monate kommen noch E-Mails und Telefone, und brauchen wir die noch? Und irgendwann wird es ruhig. Es ist einfach still. Und dann bin ich zurückgekommen nach einem Jahr und komme in eine Firma, die ist grösser, erfolgreicher, neue Kunden, neue Mitarbeiter und kein Schreibtisch mehr für mich. Also ich habe gar keinen Arbeitsplatz mehr gehabt. Es hat auch niemand mehr auf mich gewartet. Und das war so ein Moment, wo du realisierst, es braucht dich eigentlich gar nicht. Es klingt ein bisschen hart, ich weiss, und klar geben wir uns das Beste, aber du bist ersetzbar. Und das war sicher eine der grossen Lehren von diesem Reisejahr. Und das zweite eben ist wichtig, wir haben natürlich Sachen gesehen in Südamerika, Armut. Ich habe einen Pastor besucht in Gali, den wir schon kennt haben. Ich bin mit dem in die Zone Rocha. Das ist die Zone, wo niemand gerne reingeht. Oder der hat dort eine Arbeit, die er macht. Und wenn du die Situation mal siehst, so ganz leibhaftig, wie Menschen dort leben, wie Kinder dort aufwachsen, das hat mich in den Grundfesten erschüttert. Weißt, sehen ist nicht das Gleiche wie hören. Hören tust du noch viel und Leid und Krieg und so, das wissen wir schrecklich. Aber wenn du es siehst, wenn du dort bist, das ist einfach ganz etwas anderes. Das hat schon unser Denken wahnsinnig beeinflusst.
Jetzt möchte ich konkrete soziale Projekte auch im Unternehmen, zum Beispiel Weihnachtsaktionen oder andere Sachen. Wie läuft das ab?
Genau, geführt von dem her, bin ich zum Beispiel, eben die Schaden dort heute Morgen, am Nachmittag, ist Lobo gewesen, mit der Weihnachtspäckli-Aktion. Und das ist etwas, was ich dann selber anfange zu machen. Oder ich bin an dieser Weihnachtspäckli-Aktion, kannst ja teilnehmen und vorne ein Einkaufszentrum stehen und mit Menschen reden, ob sie jetzt reingehen, etwas einkaufen, es rausbringen und draussen wird es verpackt. Und das habe ich ein paar Jahre lang gemacht, in klirrender Kälte im November vor einem Mikro-Coop Menschen ansprechen. Da würde ich sagen, wir haben wieder Weihnachtsaktion, Päckli-Aktion, würde ihr etwas einkaufen, seid ihr gut und rausbringen, dann helfen ihr den Notleidenden im Osten. So, das war das Sätzchen. Und was du dann erlebst, Armut in der Schweiz, Hoffnungslosigkeit, da kommst du in Gespräch, in diesen 4 Stunden, morgen habe ich selber gemacht, kommst du in Gespräch mit Gesellschaftsschichten, wo du normalerweise im Unternehmertum gar nicht mehr so den Kontakt hast dazu. Und das hat dazu geführt, dass wir dann auch in der Firma, ich gesagt, wir machen die Aktion auch in der Firma. Und Leute bringen Lebensmittel, Sachen, die man verpackt, man gibt eine Möglichkeit, eine Plattform, und das ist extrem geschätzt worden. Die Leute machen das gerne. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass wir wir nennen das Charity Mission, hey, bei uns auf dem Visionsbild, wo wir unsere Mitarbeiter auch ihre Arbeit auch verknüpfen mit einem übergeordneten Zweck. Also wir sagen, du hilfst mit, dass Menschen, die nicht die Voraussetzungen haben, wie wir, die ja alle privilegiert sind, niemand hat entschieden, dass er in die Schweiz auf die Welt kommt, wir helfen Menschen, die nicht die Voraussetzungen haben, helfen wir, ein besseres Leben zu führen. Und so setzen wir wie mittelfrei, du hilfst mit ihrer Arbeit, mittelfrei zu setzen, wo wir dann in so Projekte investieren. Und da geben wir teilweise Mitarbeitersachen ein. In Afrika, wir haben so eine Karte in unserem Intranet, wo man sieht, wo wir überall engagiert sind. Und uns ist wichtig, dass wir einen persönlichen Bezug haben. Also wir kennen die Leute vor Ort, oder der Mitarbeiter kennt die Leute und er weiss, dass die Mittel auch am richtigen Ort ankommen.
Merci, wir kommen zu unserer Schlussrunde, wo wir noch ein bisschen die Werte und den Glauben nachher spüren vorne, CEOs, Tanja. Der Glaube an Gott kann ein guter Kompass sein, für Entscheidungen zu fällen. Wie erlebst du das?
Definitiv, ja. Für mich ist oft auch einfach Gottes Frieden oder die Atmosphäre, die Gott in unsere Firma bringt, auch extrem prägend im Alltag. Und mir gibt es vor allem auch Gelassenheit. Also einerseits glaube ich schon, ich bin ein Mensch, der sehr gerne entscheidet und auch schnell entscheidet und ja, einfach wie schnell ein bisschen weiss, wo es durchgehen soll. Und auch von Gott dann den Frieden überkommt. Das ist etwas, was ich sehr schätze, aber vor allem auch die Gelassenheit. Man hat immer wieder eben ganz schwierige Zeiten menschlich gesehen, schicksalsmäßig gesehen, aber manchmal auch finanziell mit Liquiditätsengpässen und so. Und wie zu wissen, einfach Gott ist mein Versorger und ich bin noch nie in Panik geraten, obwohl also der Kontostand zwischen ihnen so klein war und die Rechnungen so viel waren. Aber irgendwie einfach zu wissen, Gott ist mit uns in dem Ganzen rein. Klar, man muss manchmal auch aktiv werden und dann vielleicht auch Leute fragen, nach irgendwelchen Zuschüssen oder so, die dann ein paar Monate etwas auslernen. Also ich finde auch das soll man, oder? Gott kann ihm ja dann einen Tipp geben oder Bekanntschaften. Aber das finde ich einfach wie so mit ihm unterwegs sein, eben mit dem Kompass. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn du, wie mit dem Säen und dem Ernten, wenn du säst, wenn du authentisch bist, wenn du die Menschen einfach gern hast und sie ins Zentrum stellst und nicht den Profit. Also mich dünkt einfach, das ist, wenn du morgen aufstehen kannst, in den Spiegel schauen und Freude hast, was du machst Und die Menschen eben noch, ich bin mal in der Ferien, seit 2,5 Wochen, ich komme zurück und alle kommen umarmend auf mich zu und haben so froh, dass ich da bin. Wenn du spürst, da ist so viel Liebe da, dann, dann bist du wunschlos glücklich. Dann ist alles andere irgendwie im Hintergrund.
Wir meine, die Leute können im Vorfeld Fragen stellen und eine Frage, die gekommen ist, was für Aspekte vom katholischen Glauben haben dich positiv geprägt?
Wow. Das ist ein ganzes Paket, wenn ich so ehrlich bin. Was soll ich dir jetzt gerade anfangen? Es ist vielleicht, wie ich aufgewachsen bin, auf einmal, sind wir sehr katholisch in der Form aufgewachsen gewesen, was meine Grosseltern geprägt haben. Und meine Grosseltern hatten einen grossen Einfluss gehabt, in der ersten Phase, wie werde ich schlussendlich euch ein bisschen etwas mitnehmen in meine Lebensgeschichte. Und meine Grosseltern sind sehr, sehr fromm in der Form, haben, bevor sie in die Messe gegangen sind, haben sie stundenlang den Rosenkranz gebetet und haben das jeden Tag gemacht. Und ich habe mit meinen Grossmüttern einen unheimlichen tiefen Kontakt gehabt. Sie haben mir wahnsinnige Geschichten erzählt, die passiert sind von ihren Lebenserfahrungen, die natürlich sehr betroffen sind im Glaubenssachen. Und da habe ich mir so merken, wenn die Leute da zumal in diesen Regionen kein Glauben gehabt hätten, ich glaube, da hätte ich glaube durchgedreht. Ich glaube, die Leute haben so im Zustand gelebt, was sie nicht gewusst haben. Wenn da, nur mal so als kleines Beispiel, wenn jemand einen Blinddarm gehabt hätte, dann wäre der Todesschuss gewesen von diesen Leuten da zumal in dem Dorf. Oder? Weil du hast ja bis auf Fisch müssen laufen. Und da kann man sich vorstellen, was die durchgemacht haben. Und das hat euch geprägt auf mich zu. Sie haben Gott alles übergeben, sie haben Gott als Letztes übergeben. Und so bin ich euch ein bisschen nachher in meine Karriere drin gestiegen, wann ich vom katholischen Glauben mitgenommen habe, dass ich mir gesagt habe, Gott ist die Basis für alles. Und ich habe mit 15 Jahren oder 16 Jahren entschieden, es soll so gehen, wie du sagst und nicht wie ich gehe, weil ich weiß nicht, in welche Richtung das geht. Und nur zum Sagen, meine Mutter hat immer gesagt, der Bub, der lehrt nichts und der Bub, der lehrt nichts. Und die Nacht durch, habe ich das vielmal so kehren, weil sie mit dem Papa geredet hat. Also, und der Papa hat immer gesagt, hey, lass jetzt mal den Bub machen. So ist jetzt Gottes Vertrieb. Also, es ist ein bisschen gegangen, plötzlich hat sich die Wege so ergeben. Und in diesen Wegen, wie sich der ergeben hat, habe ich plötzlich so viele Sachen erlebt und immer wieder erlebt, wann ich das ganze Buch schreibe, was mir 100%ig die Vertrauen gegeben hat, bis ich später mal war, was mir dann nachher von den Zeitungen oder der Journalismus im Weltcup, wann ich im Weltcup war, fast als dumm verkauft haben, dass ich so gläubend fabrizierend bin, dass ich in die Kirche gehe, dass ich bete tue. Und habe ein paar Sachen gehabt, wo ich mir sagen muss, es hat sich immer wieder bestätigt und gedreht, weil ich dem Herrgott gesagt habe, Herrgott, gib mir ein Zeichen, weil sonst mag ich das auch nicht verkraften immer. Es ist einmal so gewesen, wenn ich das so sagen kann, ein Journalist ist gekommen, wenn ich gerade eine Minute Zeit darf, der gekommen ist und hat ein Interview machen von Ringier, Schweizer Illustrierter, und das war kurz nach der Karriere gewesen, und dann hat man mich darauf angefragt, die ganze Geschichte war AIDS. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin gerade in Lourdes, und wenn jemand kennt, wo Lourdes ist, ist ja das Müttergottesort, wo Müttergottes erschienen ist. Und da habe ich einen jungen Burschen, einen 14-jährigen Burschen kennen, der ein Bein amputiert hat. Haben sie mir das Bein amputiert und waren krank gewesen. Und ich sehe, was da passiert ist, weil Leute in die Krankheit reingefallen sind, mit dem gar nichts zu tun haben. Oder? Und da habe ich immer gesagt, es tut einem weh, wenn man sieht, was da passiert. Und einer schaut es so an, der andere schaut es so an, aber ich kann das nicht unbedingt sagen, es tut auch grundlegend tut das einem weh. Und nachher ist die Überschrift gekommen, Pirmin sagt, AIDS ist eine Strafe Gottes. Oder? Und ich war total platt gewesen, da gesagt, ja, um Gottes Willen, wir haben von dem gar nichts geredet in der Form. Der Journalismus hat etwas ausgelesen, weil er etwas auslesen. Und nachher habe ich dem Journalist probiert anzuleiten und dann habe ich ihm gesagt, wir haben abgemacht, das, was du geschrieben hast, darunter im Text, aber überhaupt nichts mit dem zu tun gehabt. Wer hat das entschieden, so einen Übertitel? Ja, da kann ich auch nichts dafür, es tut mir leid, ich kann nicht mehr dazu sagen. Und dann habe ich zu mir gesagt, ja, es kann es ja nicht sein. Und jetzt kommt der Hammer. Dann kommt die Nachfrage und dann kommt die Nachfrage. Und ich weiss noch, ich war in Österreich gewesen, und dann hat er jetzt wird es spät mit der Zeit. der Blick kam und gesagt, willst du dich nicht entschuldigen auf die Aussage? Und er hat gesagt, wenn ihr schreibt, was ich gesagt habe, müssen mich gar nicht entschuldigen. Oder? Und dann heisst es am anderen Tag, Birmin entschuldigt sich nicht. Oder? Wow! Ja, das ist ja der Hammer, oder? Und dann bin ich so zu mir gedacht, mein Gott, was denken die ganzen Leute, wie sehe ich uns heute alles zusammen? Und dann habe ich dem Herrgott gesagt, lieber Herrgott, jetzt müssen wir ein Zeichen geben. Jetzt müssen wir ein Zeichen geben, dass ich Gott weiss, was los ist, oder? Und ich gehe, ich bin mit meiner Schwester da gewesen, das ist in, und gehe in mein Hotel, schalte den Fernseher und da kommt die Geschichte von Noah. Oder? Und dann ich hätte es nicht mal gecheckt gehabt, dass der Film ist von Noah. Und dann habe ich das ein bisschen zurückgelegt und dachte, wow, okay, wahrscheinlich bin ich das Instrument geworden von etwas, und was etwas uns gelesen soll, und ich kann nichts. Ich kann nichts mitentscheiden, ich muss es in dieser Situation so übergeben. So Sachen sind ständig immer wieder, was passiert. Und heute muss ich sagen, wenn ich 30 Jahre zurückschaue, was passiert ist und so, hat das alles so sein sollen. Es hat alles so sein sollen und wir wissen, und ich bin heute mehr denn je überzeugt, der Herrgott ist für uns da und wir sollen für den Herrgott da sein. Und jetzt der Herrgott in den Mittelpunkt setzen vom Leben, dann geht es nicht gut und dann geht es mit allem gut und dann gehen die Entscheidungen viel, viel einfacher. Und das wünsche ich eigentlich allen und sogar der Schweiz mit den schwierigen Situationen, die jetzt im Moment sind, dass das Zentrum vor allem ist.
Merci. Vince, für dich noch eine Schlussfrage. Ihr habt klare Wertformeln im Unternehmen, ihr habt die bewusst nicht auf der Homepage stehen, aber sie sind von der Bibel geprägt. Kannst du etwas erzählen aus deinem Alltag, wie die persönlich glauben, wie die Bibel im Geschäftsalltag sich auswirkt?
Mhm. Also, eben, heute hat jede Firma irgendwo online einen super Auftritt und es tönt immer alles super. Und wir sind der Meinung, Werte, die müssen spürbar sein, die müssen, wie Benjamin vorher gesagt hat, das muss man merken. Und dann bringt es noch viel, wenn man es außen schön nice and shiny aufgeschrieben hat und man merkt intern nichts. Und für mich ist die Bibel wieder der Leitfaden. Dort nehme ich so viele Tipps, Ermutigungen, Geschichten, Vorbilder daraus aus, die ich eins zu eins im Geschäftsalltag für Leidenschaft, für was es auch ist, konkret mit. Am meisten dann, wenn es schwierig ist. Wie verhalte ich mich jetzt, wo ich enttäuscht bin oder wo eine Situation nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich muss aber einen Schritt zurücknehmen, ich muss reflektieren, ich muss aus der Emotion rausstehen und ins Wort oder eben zum Herr mehr ausrichten und dann kommt irgendein Download, wie wir das alle schon x-mal erlebt haben.
Ja. Benjamin, für dich noch eine Schlussfrage, wie pflegst du deine Spiritualität und wie bringst du das in deiner Geschäftswelt als Vorbild, als CEO, wie setzt sich das um im Alltag?
Ich glaube, sehr ähnlich wie du es gesagt hast, Benjamin, der Herrgott im Zentrum. Und mit ihm zusammenarbeiten, ganz praktisch. Gott, der Herrgott ist für mich der grösste Businessmann aller Zeiten. Der hat sich ja ausgedacht. Der hat eine Idee gehabt, oder? Das, was wir heute hier machen, inklusive uns selber. Und mit ihm möchte ich zusammenarbeiten. Mit diesem Zentrum, oder? Und mich inspirieren von ihm. Und ich glaube, das ist auch das, was wir in der Geschäftswelt, in unserer Firma erleben, ist, predigt das Evangelium, wenn nötig, mit Wort. Also das Vorleben ist, glaube ich, das grösste Zeugnis.
Gut, ich danke der Frau CEO und der Herren CEO ganz herzlich für das engagierte Gespräch und hoffe, ihr könnt das ein oder andere mitnehmen für euren Alltag.
Sie hörten eine Live-Aufnahme vom Podiumsgespräch anlässlich des Forums christlicher Führungskräfte, gehalten im Kongresszentrum Winterthur. Folgende christliche Geschäftsführer nahmen am CEO-Podium teil: Vince Lehmann, Benjamin Rigetz, Tanja Wuthetsch und der bekannte Skirennfahrer Pirmin Zurbriggen. Wir danken dem Forum christlicher Führungskräfte für die Möglichkeit der Veröffentlichung des Podiumsgespräches. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.christliches-forum.ch. Sie haben eingeschaltet bei Radio Gloria, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich danke Ihnen, dass Sie dieser Sendung gefolgt sind. Wir wünschen viel Freude und Segen mit dem Programm von Radio Gloria.